Sagt sie aus Leipzig, wenn du das sagst, Leipzig.
Ich bin aus Leipzig.
Ich weiß das.
Okay. Alrighty.
Aber wo kommst du ursprünglich her?
Ja, well, genau. Wo sind deine Wurzeln? Oh Mann.
Trink ein bisschen Tee. Mhm. Trink ein bisschen Tee.
Ein bisschen Tee da drauf.
To Podcast.
Der Podcast von Tupac Auget. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur Season 2 von Tupac Podcast. Ich bin Tupac und die Gastgeberin des Podcasts. Als Trainerin, Aktivistin und Autorin rund um das Thema Rassismus, Rassismuskritik, begleite ich zusammen mit meinem Mann Steven Institutionen, Organisationen und Individuen auf ihrer rassismuskritischen Reise. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Gespräche mit schwarzen Frauen haben mir den Weg in das Verständnis über mich selbst als schwarzer Mensch in dieser Welt geebnet. I am because they are. Bis heute sind es diese Gespräche, die mich stärken, bereichern, aber auch heilen und wachsen lassen. Und Black women are badass. Literally. Schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wieder unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, koloristische, ableistische, homo- oder transfeindliche oder weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Ihren Geschichten beizuwohnen und zuzuhören ist bereichernd. Und wie ich finde, ein Privileg für alle. Representation matters. Und ich freue mich darüber, eine Plattform zu haben, auf der ich mit unterschiedlichsten Frauen sprechen kann, die alle mit ihren individuellen Geschichten unsere Welt bereichern. Gleichzeitig wissen wir, dass To Podcast niemals allen Stimmen, die eigentlich gehört werden sollten, gerecht werden kann. Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr vor allem als weiße ZuhörerInnen immer im Hinterkopf habt, dass die geschilderten Erlebnisse natürlich an kollektive Erfahrungen und Positionierungen anknüpfen, aber dass sie eben niemals repräsentativ für alle schwarzen Frauen stehen können. Und quite frankly, auch nicht stehen sollten. Viel Inspiration, Erkenntnis oder auch einfach Spaß beim Hören der Gespräche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von To Podcast. Erst einmal ein Riesendanke an alle, die uns so viel wunderbares Feedback zu unserer letzten Folge mit der wunderbaren, fantastischen Thelma Boabeng geschickt haben. Wir sind und waren super begeistert aus dem Häuschen und total dankbar. Ein riesengroßes, fettes Danke geht auch an alle unsere Steady-Mitglieder, an die, die schon länger dabei sind und auch an alle, die neu dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank. Wenn auch du uns finanziell unterstützen möchtest, dann kannst auch du Steady-Mitglied werden oder uns via PayPal einen selbstgewählten Betrag überweisen. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Wir haben ab dieser Folge auch eine weitere neue zusätzliche Neuigkeit. Denn wir wollen euch, liebe ZuhörerInnen, liebe To-Podcast-Community, mehr einbinden in To-Podcast. Wir möchten euch die Möglichkeit geben, eure Fragen an unsere Gästinnen via Sprachnachricht an uns zu stellen. Und diese Sprachnachricht wird dann quasi im Podcast abgespielt und wir antworten im Gespräch direkt darauf. Ebenfalls laden wir euch ein, auch via Sprachnachricht mit uns zu teilen, wie euch To Podcast bereichert hat, was euch besonders gut gefällt und was der Podcast euch bedeutet. Um teilnehmen zu können, könnt ihr euch auf meiner Webseite für die WhatsApp-Gruppe oder den Telegram-Kanal anmelden, wo ihr alle weiteren Infos erhaltet. Die Webseite findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf Instagram in meiner Bio. Wir hoffen auf richtig großen Anklang bei euch und rege Beteiligung und freuen uns sehr über alle Sprachnachrichten, die wir bereits erhalten haben.
Ich höre To Podcast, weil das wirklich das ist, was es ist, nämlich ein Gespräch unter Schwestern. Ich habe das Gefühl, ich sitze mit am Tisch, wenn sich zwei Frauen über Dinge unterhalten, die sie bewegen. Und ich kann mich einfach richtig, richtig oft darin widerspiegeln und höre ihnen zu und denke mir, ja genau, das sind genau die Themen oder die Sachen, mit denen ich mit meinen anderen Freundinnen drüber gesprochen habe. Und es ist unfassbar schön, quasi das Gefühl von Gemeinschaft zu haben, gerade jetzt in der Zeit, wo ich so viele Freundinnen nicht sehen kann und diese Gespräche halt super selten habe.
In der heutigen Folge spreche ich mit der Juristin, Kolumnistin, Kabarettistin, Keynote-Sprecherin und Journalistin Dr. Michaela Dudley. Es ist eine Folge über eingerissene Mauern und feste Rahmen, über Marsha P. Johnson und Intersektionalität, über transgenerationales Trauma und heilende Narben, über Freiheit, Einsamkeit und ein ewiger Kampf. Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über Transfeindlichkeit, Gewalt gegenüber Transfrauen und über sexuelle Gewalt. Solltest du dich momentan nicht bereit fühlen für solche Themen, dann skippe diese Folge lieber und hör dann rein, wenn du dich bereit fühlst. Jetzt wünsche ich dir und euch viel Spaß beim Hören des Gesprächs. Ich bin ein bisschen starstruck heute hier. Und das liegt daran, dass ich eine ganz, ganz unfassbar wunderbare Gästin heute hier im Studio habe. Und ich freue mich wahnsinnig, sie euch jetzt vorzustellen. Und zwar herzlich willkommen, Dr. Michaela Dudley. Herzlich willkommen zu To Podcast.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Es freut mich sehr, hier zu sein. Und ja, ich freue mich auf unsere ZuhörerInnen, also SternchenInnen.
Mhm. Wunderbar. Ja, danke, danke, dass du das eingerichtet hast. Für die zwei, drei ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen sollten, stelle ich dich kurz vor und du ergänzt. Ja, ich lade dich ein zu ergänzen. Und zwar, du bist unfassbar viel. Du bist Kolumnistin, du bist Kabarettistin, du bist Keynote-Sprecherin, du bist Journalistin, du bist Blacktivistin. Ich mag diesen Begriff. Ja, Berlinerin. Und was ich noch gefunden habe, ist eingefleischte Veganerin. Das habe ich auf deiner Webseite gefunden.
Ach ja, das stimmt auch.
Und ergänzt du?
Ergänzen bzw. sie ergänzen, wenn wir bei dem Thema sind. Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut in der Regel. Ich bin auch so eine Transfrau und das sage ich aus dem Brustton. Tiefer Überzeugung, sogar zwei Oktaven tiefer, gewissermaßen aus dem Tal, das wir meinetwegen gerne als ja, Silicon Valley bezeichnen dürfen. Aber es gibt eine Sache, die ich nicht in meinem Busen verschließen möchte, nämlich Diversity ist nicht einfach, sondern mehrfach schön. Es ist kein Irrgarten, sondern ein Wir-Garten. Wir wohlbemerkt nur mit einem R, aber für manche ist es in der Tat verwirrend. Ja, ich bin diese Sachen, Kabarettistin, Kolumnistin, Keynote-Rednerin, eingefleischte Veganerin, das kommt übrigens aus meinem Kabarettprogramm. Ich bin gelernte Juristin, aber ich bin journalistisch und künstlerisch tätig. Ja. Ich auf diesen Ebenen möchte ich mich weiterhin entfalten. Und ich bin davon überzeugt, dass die journalistischen und künstlerischen Ebenen besser dafür geeignet sind, den Aktivismus zu betreiben. Und ich bin Jahrgang 1961, also tatsächlich in dem Jahr geboren, als hier in Berlin die Mauer gebaut wurde. Und ich habe das Gefühl, also seit Lebens eigentlich, dass ich Mauern ständig durchbrechen muss. Mhm. Mhm. Also Kopfsache, nein, buchstäblich mit dem Kopf an die Wand. Na, bin aber auch darauf bedacht, Brücken zu bauen. Und ich bin auch die Diva in Diversity. Das ist meine primäre Webseite, diva-in-diversity.com. Und bin als Diversity-Beraterin unterwegs. Mhm. Und auch im Journalismus und in Kabarett ist die Intersektionalität und ist die Thematik der Vielfalt bei mir immer präsent.
Ja.
Und das ist die kurze Version meiner kurzen Bio.
Dankeschön. Ich bin immer total fasziniert, wenn ich dich sprechen höre, weil du so einen wahnsinnigen Wortwitz hast und so mit Worten umzugehen, die so mir total Spaß machen beim Zuhören. Witzigerweise, als ich deine Biografie oder gelesen habe oder beziehungsweise auf der Webseite gelesen habe und wir auch gesprochen haben, als du meintest, 1961 geboren, meine Mama ist auch 1961 geboren und ich bin ja aus Ost, also ich bin ja in Leipzig geboren. Und
Leipzig, sagen die da, Leipzig.
Leipzig, genau.
Eine schöne Stadt, finde ich.
Ja, sehr schöne Stadt inzwischen. Meine Oma war quasi schwanger mit meiner Mama, als die Mauer geboren wurde.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch eine der Gründe, warum meine Oma nicht in letzter Minute noch rübergegangen ist in den Westen. Und also das Jahr 61 ist mir zumindest aus den Erzählungen sehr, sehr präsent. Weißt du, aber ich wollte ganz easy eigentlich einsteigen und zwar einfach fragen, wie es dir geht. Aber vielleicht ist das auch nicht easy, ich weiß es nicht. In einem sehr komplexen Jahr, wie geht es dir heute jetzt hier, wie geht es dir in diesem wahnsinnig verrückten Jahr?
Diese wunderbare Dame, die mir gegenüber sitzt, stellt mir die Frage durch eine Glasscheibe. Und wir sitzen nicht auf der Bank oder wir sind sitzen auf Stühlen hier. Aber in der Tat ist es so auch nicht auf der Post. Ne? Also Covid-19, 2020, ne? Hat alles und sonst was auf den Kopf gestellt.
Ja.
Und diese Krankheit, diese Seuche muss selbstverständlich besiegt werden, hoffentlich mit möglichst viel Solidarität. Erfreulicherweise bekam ich Covid nicht, aber im Frühjahr hatte ich in der Tat eine sehr schwere Bronchitis und als ich auf einen Test und dann auf Befunde und so gewartet habe, war es eine zusätzliche Quälerei. Dann hatte ich gedacht, Mensch, wäre es nicht schön gewesen, wenn du das gehabt hättest. Ne? Auf jeden Fall ist es klar, dass diese schreckliche Krankheit eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. Ich hätte ein bisschen mehr Zusammenhalt erwartet zu diesen Zeiten. Und anstatt dessen sehen wir Leute, die das nicht akzeptieren, dass das so ist. Die leugnen, dass es diese Krankheit gibt. Das beschert mir, es verleiht mir einen komischen Zustand eigentlich. Na, es ist einerseits als Kabarettistin und als Journalistin freue ich mich auf neuen Stoff stürzen zu dürfen. Aber andererseits denke ich, Mensch, in welche Richtung geht es?
Ja,
wenn du Neonazis auf der Reichstagstreppe siehst, dann denkst du, ist das jetzt Weimar 2.0? Weiß man, wie das ausgehen sollte? So ist singe gerne. Gleichsam habe ich ein Klößchen im Hause. Ja. Es ist was Melancholisches, tief Melancholisches. Ja. Ich kenne die Melancholie und liebe sie an und für sich. Ich bin Tangera, Melongera, ich liebe die Tango-Musik. Das ist Voraussetzung. Aber jetzt ist es leidlich apokalyptisch.
Ja, bei dem Stichwort Melancholie, was du jetzt gerade angesprochen hast, da kann ich total mitgehen, weil ich auch gerade so ein ganz melancholisches Grundgefühl habe. Und ja, der Winter steht vor der Tür oder ist quasi da. Es wird irgendwie früher dunkel. Und wir wissen irgendwie, es sind noch viele Wochen, vielleicht auch Monate, dass wir in diesem komischen Zustand verharren werden als Gesellschaft auch. Und vor kurzem war auch wieder eine Demo in Berlin. Und also es ist einfach mit QuerdenkerInnen und Rechten und man weiß gar nicht mehr, es ist alles eins. Und also ja, es fühlt sich einfach ganz schwer und schwierig an. Und ich merke, dass es mir schwerfällt, auch so dieses Gefühl der Hoffnung, das mich eigentlich trägt im Alltag, zu produzieren und zu schaffen. Und das liegt natürlich auch daran, dass das Jahr jetzt dem Ende zugeht. Und I'm just exhausted.
I know what you mean, sister.
Ja, for sure. Also ich... ich wollte mit dir einen Schritt oder ein paar Schritte zurückwagen in die Vergangenheit quasi, weil ich das ja bei Two Podcast mache und ich mich interessiert, wie du aufgewachsen bist und im generell und speziell interessiert mich auch die Frage, was für Botschaften du in deiner Kindheit, vielleicht von deiner Herkunftsfamilie und von deinem Umfeld bekommen hast über das Thema Rassismus. Mhm. Und wenn du Botschaften bekommen hast, bewusst oder unbewusst auch, gab es auch Strategien, die dir mitgegeben wurden oder eben auch nicht. Mhm. Das ist so ein Spektrum, der mich interessieren würde.
Ja, sehr gerne. Ich möchte im Grunde genommen sagen, dass das Thema Rassismus immer und immer wieder präsent war. Also es hatte eine gewisse Omnipräsenz. Also in den 1960er Jahren in den Staaten, nicht wahr? Ich lebte schon zum Beispiel als, reden wir über Gewalt und so, als John F. Kennedy ermordet wurde. Ich war natürlich mit knapp 2 zu jung, um das zu begreifen. Aber 5 Jahre später, als Robert Kennedy und dann Martin Luther King ermordet wurden, haben wir das live im Fernsehen gesehen. Ne?
Wow. Und, alt warst du da?
Ja, das war 68, ne? Martin Luther King und Robert Kennedy, das war kurz nacheinander. Ne? Mhm. Und sehr, sehr prägend. Und ein Jahr später habe ich etwas ganz Interessantes im Fernsehen gesehen, über einen komischen Aufstand in Greenwich Village. Ne? Ich wuchs gewissermaßen demoskopisch betrachtet und in anderer Hinsicht im Schatten der Freiheitsstatue auf. Nicht wahr? Ich fand es komisch, dass über etwas in Greenwich Village berichtet wurde, ein Aufstand, das waren die 60er Jahre. Es gab überall Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, für Frauenrechte, für Bürgerrechte. In dem Sommer gab es Woodstock, also Love and Peace. Zu allem Überfluss oder Überflug gab es die Mondlandung. Also the sky was the limit. Es schien als würden Mann und Frau und Kind und Kegel alle nach oben streben. Also hier in Europa hat es schon ein Jahr zuvor, 68 begonnen, nicht wahr? So die ganze Welt war auf der Straße. Ne? Mhm. Und ich fragte meine erstaunlich weltoffene Oma, was Homosexualität und Transsexualität, was das bedeutet. Und sie wollte wissen, woher diese Begriffe bekamen. Und ich sagte das im Fernsehen. Also der Aufstand war Greenwich Village Stonewall in der Christopher Street. Ne? Mhm. Damals wusste ich noch nicht, dass eine schwarze Transfrau namens Marsha P. Johnson den ersten Stein von Stonewall geworfen hatte. Auf jeden Fall war es insofern für mich interessant, weil ich merkte, da ist auch eine weitere Bewegung. Ne? Ja. Ich sagte, diese ganzen verschiedenen Facetten unterwegs auf der Straße. Und ich war noch in der Präpubertät, aber ich merkte, dass es mir ansprach irgendwie. Ich hatte mich damals schon mehrmals als Mädchen angekleidet und geschminkt etc. Und während diese Bürgerrechtlerinnen und Antikriegsdemonstranten und so weiter und so fort diese Fackelträgerinnen auf der Straße waren, zündete ich Kerzen an, und zwar in der Kirche, katholisch. Wobei diese Oma eigentlich protestantisch war, aber ich wurde katholisch erzogen. Und als schwarzes Kind, so mit heller Haut, mit heller Hautfarbe, war das auch interessant. Ich merkte, dass ich quasi eine Minderheit in einer Minderheit war, nicht wahr? Und du siehst so viele Sachen, Gewalt und Auseinandersetzungen im Fernsehen, dass du wirklich denkst, okay, so ist das Leben. Man muss für etwas kämpfen, nicht wahr? Ich fühle schon aus diesen Gründen, fühle ich gewissermaßen aus dem Rahmen. Ne? Mhm. Aber ich sage mal so, wer aus dem Rahmen fehlt, hat mehr Platz. Mhm. Aber auch mehr Platz Wunden.
Ja.
Wie oft müsste man über sich ergehen lassen, dass man irgendwie nicht reinpasste. Ne? Ich kam eigentlich sehr gut mit den weißen Kindern zurecht und so weiter und so fort. Das war an und für sich nicht das Problem. Man merkt, dass der Rassismus ist etwas, das gelehrt und gelernt wird. Also mhm. bei an und für sich aus sind
Absolut.
Kinder
ja.
nicht rassistisch, woher denn auch. Ne?
Ja.
Aber man merkt, also wenn es dann Zeit war, nach Hause zu gehen, so ne? jeder so ging quasi anders weg, ne? Jeder quasi wohnte in seinem Kiez und so. Und für mich war das eine Möglichkeit zu merken, ja, ist das ist Vielfalt schon. Aber muss es sein, dass wir nebeneinander leben. Nebeneinander leben.
Also eine Frage, die mich beschäftigt, auch also im deutschen Kontext,
ja.
die ich oft höre als Geschichte von schwarzen Menschen, natürlich nicht von allen, also aber von Menschen, vor allen Dingen von Menschen wie mir, die ein weißes Elternteil haben, ist das Thema Isolation, also quasi das Schwarzsein erst zu finden auf dem Weg,
Richtig.
Weil die Kindheit oft davon geprägt ist, die einzige schwarze Person zu sein im Raum. Oder in der Familie und so weiter. Und
Richtig.
Mich würde interessieren, inwiefern, also du hast es ja jetzt schon auch so ein bisschen angedeutet, aber du hattest deine Großmutter oder hattest du, hattest du eine schwarze Community? Hattest du, bist du aufgewachsen in einer schwarzen
Kontext? An und für sich, wir hatten, wenn man über Afroamerikanerinnen spricht, muss man bedenken, dass wir eigentlich eine sehr bunte, dass wir, wenn wir über uns Afroamerikanerinnen reden, wenn wir über uns selbst reden, fällt es uns auf, wie bunt und verwurzelt wir sind.
Mhm.
Es gab in meiner Familie also einige Generationen zuvor Sklavenbesitzer. Ne? Mhm. Ich habe also weißes Blut. Und das ist nicht weiter schlimm. Ich kann trotzdem gut tanzen. Aber ich bin eine schwarze Person, aber mit weißem Blut im Körper und auch von den Ureinwohnern auch von den USA. Aber ich identifiziere als schwarz. Mhm. Es steht auch auf meine Urkunde 1961 ausgestellt.
Du hast es jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, also du hast, ich weiß gar nicht mehr, wie hast du es gesagt, dass du schon als kleines Kind das Gefühl hattest, dass das Leben irgendwie einen Kampf oder Kämpfe mit sich bringt, dass es um Mauern niederreißen, überwinden, wie auch immer geht. Und war das für dich eine bewusste Entscheidung, dann dich aktiv mit politischen Themen, also auch ich sage jetzt mal, auf akademische oder intellektuelle Art und Weise auseinanderzusetzen? Oder wie würdest du das beschreiben für dich?
Ja, für mich, mein Coming Out in dieser Hinsicht war eher in puncto Sexualität, weil, wie gesagt, von Anfang an als Negro klassifiziert zu werden, das war auch mir ziemlich klar, was ich war und was ich sein sollte. Ungeachtet, wie gesagt, mancher Anspannungen innerhalb der schwarzen Community mit zum Thema Colorism und so weiter und so fort. Aber es war mir klar, dass ich da war. So dass mein Coming Out war eher eine sexuelle Angelegenheit. Aber gerade deswegen habe ich, wie soll ich das sagen, Parallelen im Kampf gesehen. Im Kampf um Anerkennung, im Kampf um nach vorne zu kommen, Fortschritte zu machen, bei den verschiedenen Anstrebungen, die ich hatte. Und es war eine Sache, die nach und nach geschehen ist. Jüngst hatte ich ein Interview mit für ein großes Unternehmen, also in puncto Diversity, mit einem Manager. Also wir haben einander interviewt. Wenn ich sagen darf, ist es die Deutsche Bahn, die übrigens in puncto Diversity meines Erachtens sehr, sehr viel bewegt.
Ja, finde ich. Also sie machen tolle Werbung zumindest.
Wunderschöne Werbung. Wirklich, und wenn es Leute aufregt, dann weißt du, dass die auf der richtigen Spur
sind. Genau,
haben
was richtig gemacht.
Und ich in dieser Hinsicht so. Und er fragte mich, okay, wenn ich nicht ständig gegen Diskriminierung kämpfen müsste, wenn das nicht in meiner Biografie gewesen wäre, was wäre aus mir geworden? Ich dachte darüber nach und dann sagte ich ganz salopp, dann wäre ich nicht Aktivistin geworden. Und dieser Herr war so bewegt, es hat ihn gerührt, wie Schuppen von den Augen. Er hat gesagt, er hatte es nie so gesehen, dass in seinem Leben hat er alles bekommen, was ihm zustünde. Na, musste er nicht extra dafür kämpfen, musste er natürlich sich behaupten, wie wir alle. Aber ich meine, er hatte nicht, was wir aus Last haben, etwas Zusätzliches da, nicht wahr? Und es hat ihn so bewegt, dass ich auch den Tränen nahe war. Ich hatte, und am Anfang, in meiner Jugend habe ich nicht gesagt, eines Tages möchte ich Aktivistin werden. Ja, ich hatte gedacht, ich könnte das und das und das machen, wie es mir gefällt.
Genau.
Und zwar ohne Affirmative Action. Können wir auch ansprechen, wenn wir wollen. Aber ich dachte, ich schaffe das. Ne? Mhm. Habe ich gemerkt, in verschiedenen Bereichen meines Lebens immer wieder mit Diskriminierung zu tun gehabt. Zuerst einmal leugnet man das ein bisschen, weil sie die können mich nicht ausschließen wollen. Ne? Mhm. Ich bin nicht so radikal. Ich will nur meine Anteile haben. Ich will nur ein Teilhabe daran. Ich will nicht das System auf den Kopf stellen. Die können mich nicht meinen. Ne? Dann habe ich gemerkt, dass es nicht wichtig war, ob die mich persönlich meinten oder nicht. So ein Thema Unconscious Bias.
Ja.
Es ist drin.
Ja,
ne?
Total.
Es ist drin. Du oszillierst zwischen Wut, Verletzung, dann so einem trotzigen Verhalten, jetzt erst recht.
Ja.
Und dann, ich steige aus. Ich segle um die Welt oder irgendetwas. Ich mache was anderes. Ich finde mir einen anderen Planeten,
total,
also Afrofuturismus oder so. Ne? Es gibt an und für sich keinen Lehrgang für den Aktivismus, außer Lebenserfahrung, die wir haben. Nicht wahr?
Und ich finde das, mir hat diese Frage, von der du jetzt erzählt hast, auch letztens jemand gestellt. Und das war also diese Frage: Wer wärst du? Wie wärst du, wenn du nicht diese bestimmten Erfahrungen gemacht hättest? Rassismuserfahrungen, Sexismuserfahrungen, Bodyshaming.
Genau.
Wer wärst du? Was würdest du machen so den ganzen Tag? Und es war so erschreckend. Es hat mich so berührt, weil ich wusste es nicht sofort. Weißt du? Ich habe überlegt, wie weit muss ich denn da zurückgehen, an welcher Drehschraube, wann hätte ich anfangen müssen, um das umzulegen, also genau. So um tatsächlich frei zu sein davon.
Siehste.
Und ich glaube, ich wäre tatsächlich Sängerin oder Schauspielerin geworden. Das ist etwas, was ich lange Zeit wollte und wo ich tatsächlich gedacht habe, also bei Sängerin nicht, das ist ein anderer Grund, aber bei Schauspielerin tatsächlich gedacht habe, ich werde keine Rollen kriegen. Und also dieser Überzeugung war ich, weil ich mich nie irgendwie auf Bühnen gesehen habe. So. Also, oder Menschen,
wer schreibt für uns? Also, wenn die nicht gerade eine neue Besetzung von Winde verweht machen oder irgendwas. Nee, gut, wir haben wunderschöne Regisseurinnen inzwischen, die das thematisieren.
Ja, natürlich.
Aber
genau.
Ich weiß, wenn du beim Aufwachsen und so, und ich bin ja ein paar Jahrzehnte älter als du, wo sind wirklich diese Role Models in der Breite und in der Tiefe. Du hast immer so sagen, okay, die Sängerin, ob Aretha Franklin oder Leontine Price, egal aus welchem Genre, so eher Ausnahmeerscheinungen, und du merkst, okay, vielleicht sind die Chancen nicht so gut. Und man begnügt sich mit Default-Positionen, anstatt sich daran zu vergnügen, dass man sagt, ja, ich setze drauf. Und auch das ist ein Grund, warum ich jetzt etwas später im Leben mit dem Kabarett so richtig losgelegt habe, auch mit Singen und Performances und so, weil ich sage, ich warte nicht darauf. Ich verursache es jetzt. Ich verübe es jetzt. Ja. Und es stößt auf Resonanz. Und ich dachte, Mensch, das hättest du auch früher machen können. Warum wartest du, bis die Welt bei dir an der Tür klopft und sagt, ja, möchtest du diese Möglichkeit haben? Du musst die Tür aufreißen. Also Stichwort coming out wieder. Come out of the closet. Mhm. Und du musst sagen, ja, hier bin ich. Na? Und seien die ersten Schritte, Stolperschritte. Hier bin ich. Ich stehe auf. Ich habe ein Lied in meinem Repertoire. Ich falle auf, aber nicht um. Aber selbst wenn ich am Boden liegen würde, muss ich sagen, okay, ich stehe auf, ich mache das. Ne? Und oft wird behauptet oder vermutet, dass das mit unserem Vorankommen, dass es so kollektiv so immer angedeutet wird oder sogar explizit gesagt wird, wir müssen es wirklich wollen, wir müssen es anstreben. Aber das von Menschen, die niemals mit systematischer Diskriminierung zu tun hatten. Niemals.
Ja. Ne? Und dieses immer wieder Aufstehen ist ja auch einfach unfassbar anstrengend.
Oh ja.
Und unfassbar schwer. Und du wirst ja auch, du fällst ja nicht voll alleine per se, sondern du wirst ja auch umgestoßen.
Ja, das ist es so. Also jeden Tag, jeden verdammten Tag müssen wir das Rennen mit einem Abstand von 5 Schritten und 500 Jahren beginnen. Na, das habe ich in einem Gedicht namens Race Relations so beschrieben. Wenn wir uns wirklich Mühe geben und wirklich uns ins Geschirr legen, wie es so schön heißt, um dieses Rennen zu gewinnen und den anderen zu nahe kommen, dann wird es als etwas Bedrohliches aufgefasst. Dann so nach dem Motto, was wollen die denn jetzt? Wenn wir ein bisschen anhalten, um eine Verschnaufpause uns zu gönnen, heißt es dann, aha, faul, nicht so richtig bei der Sache. Mhm. Wenn wir unseren Schritt verlangsamen, heißt es dann auch, mental überfordert, nur weil wir über den Sinn nachdenken wollen. Und sollten wir es mal überhaupt schaffen, das Rennen zu gewinnen, dann heißt es, okay, gedopt. Ja, aber wenn mit Drogen denen. Ich will nur damit sagen, egal was wir machen, egal wie hart wir versuchen, wird uns immer wieder vorgeworfen, nicht den richtigen Schritt zu haben. Und wer nicht damit aufwächst, mit dieser systematischen, mit dieser wirklich sehr systematisch vertieften Diskriminierung, kann es nur ansatzweise verstehen.
Ja.
Und was es aus dir macht, körperlich, psychisch, seelisch, jeden Tag immer wieder bei Null anzufangen. Ja. Was heißt bei Null? Bei minus Null.
Ja, ich habe dem überhaupt gar nichts zuzufügen. Ich bin total bei dir. Und gleichzeitig, während du sprachst, hast du von wir gesprochen, wir als schwarze Community, würde ich jetzt sagen. Und dann habe ich gleichzeitig auch gedacht, dieses Wir ist ja auch nichts Statisches. Dieses Wir, auch dieses Wir ist ja in sich total divers, auch wenn manchmal so getan wird, als wäre Schwarzsein nur eine Erfahrung. Es ist auch total komplex und es ist vor allen Dingen intersektional. Und ich habe, wir fangen in dieser Folge an mit Sprachnachrichten, die uns Followers und ZuhörerInnen schicken. Und ich möchte jetzt gerne eine Frage an uns beide abspielen. Und dann, weil die jetzt an dieser Stelle sehr gut passt.
Hallo, mich interessiert, wie Sie Intersektionalität oder das Fehlen davon in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Also haben Sie speziell in aktivistischen Kreisen das Gefühl, dass ein intersektionales Denken vorhanden ist oder vermissen Sie das eher? Außerdem würde mich interessieren, wie aus diesem theoretischen Ansatz, Diskriminierungsformen zusammenzudenken, eine Praxis werden kann, mit der man durch den Alltag geht. Ich wünsche Ihnen noch ein wunderschönes Gespräch und bedanke mich jetzt schon für diese Two-Podcast-Folge.
Schön.
Möchtest du anfangen?
Ja, Intersektionalität. Okay, wenn ich in dieser Hinsicht eine Person erwähnen dürfte, wäre es dann die Marsha P. Johnson, also Ikone der modernen Gay Rights Bewegung, die 1969, wie erwähnt, den ersten Stein von Stonewall geschmissen hatte. Mhm. Und anhand ihrer Lebensbeschreibung möchte ich vermitteln, wie bedeutsam die Intersektionalität eigentlich ist. Marsha P. Johnson war eine schwarze Transfrau, gewissermaßen die Queen von Elizabeth. Sie kam aus Elizabeth, New Jersey, mit 17 Jahren nach New York, nach Manhattan. Also, she shaved her legs, then he was a she, wie in the song von, in Lied von Lou Reed, und landete auf dem Strich. Na, eine schwarze Transfrau, Prostituierte, die sich für soziale Gerechtigkeit interessierte.
Ja.
Als treibende Kraft hinter der hinter dem Stonewall-Aufstand wurde sie eigentlich von der eigenen Bewegung marginalisiert.
Ja.
Weil ja in der Gay Rights Community hatten weiße meist Männer das Sagen. Bei den vielen Feministinnen gab es andere auch Beweggründe und die haben es nicht so gerne gesehen, dass eine Prostituierte zu den Wortführern zählen könnte. Und sogar von der schwarzen Community wurde sie ignoriert. Man muss bedenken, man muss berücksichtigen, dass die schwarze Bürgerrechtsbewegung damals besonders wertkonservativ geprägt war. Es gab viele Baptistenprediger, wie den wunderbaren Martin Luther King. Und es war im Grunde genommen, die waren sozialkonservativ, wertkonservativ in dieser Hinsicht. Die wollten mehr Rechte haben. Auch das Recht, also zu wählen, etc., etc. Aber es war nicht unbedingt darauf bedacht, andere Bereiche zu umfassen, auch nicht unbedingt den Feminismus zu umfassen, geschweige denn das Thema Homosexualität und Transsexualität und so weiter und so fort. So, obwohl sie den ersten Stein von Stonewall geschmissen hat, Marsha P. Johnson, wurde sie eigentlich bis an den Rand gedrängt von der eigenen Bewegung. Im Grunde genommen war sie die erste intersektionelle Aktivistin. Man könnte sagen, okay, einige Jahre zuvor Rosa Parks natürlich, die großartige Rosa Parks, Schwarze und Frau, okay, gut, aber Marsche mehrmals auf die Straße gehen und auch später mit ihrer Lebensgefährtin Sylvia Rivera einen sozialen Verein gründen und so, war konsequent und unaufhörlich darauf bedacht, dass es allen in ihrem Umfeld gut ging. Und als sie das begonnen hat in Stonewall, da waren in dieser Kneipe, Stonewall Inn, da waren weiße Banker aus Wall Street, da waren Lesben da, da waren obdachlose Strichjungs da, etc., etc. Und sie wollte alle umfassen und dass alle ihre Rechte bekämen und auch überhaupt, dass Leute nicht auf der Straße leben müssen und so. So, anderthalb Jahrzehnte bevor Kimberly Crenshaw überhaupt den Begriff geprägt hatte, praktizierte Marsha P. Johnson das. Sie ging in High Heels auf die Straße, als Intersektionalität als Begriff nicht einmal in den Kinderschuhen steckte. Mhm. Und das zeigt, dass wenn wir gemeinsam für Gerechtigkeit kämpfen, anstatt uns abzugrenzen.
Ja, die Frage, also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so von mir spreche in meinem Lernprozess, dass ich traurig darüber bin, dass ich relativ spät gelernt habe und jetzt sehr humbled bin, auch gelernt zu haben, dass es vor allen Dingen schwarze Transfrauen waren und auch non-binary people, die, wie nennt man das, Trailblazer, ist das, die Türen geöffnet haben, die tatsächlich die diese Kämpfe gemacht haben und gleichzeitig...
Du kannst gut Englisch.
Dankeschön. Und gleichzeitig aber bis heute an vielen Stellen gesilenced werden. Gleichzeitig unfassbar viel Gewalt erleben, auch innerhalb der schwarzen Community. Und ich merke, weil ja die Frage auch darauf bezieht, wie können wir Intersektionalität leben? Wie können wir dieses Konzept von, wenn wir verstanden haben, es gibt irgendwie nicht nur eine Diskriminierungsform, sondern auch eine Verschränkung und die potenzieren sich. Wie können wir im Alltag das leben? Und finde einfach für mich persönlich total wichtig, immer wieder zu wissen, ich bin immer Lernende. Und mich immer weiter zu hinterfragen, nie zufrieden zu sein quasi. Also ich habe Angst vor diesem Zustand, wo wir sagen, so jetzt ist alles gut, jetzt ist doch mal gut. Wann ist es denn mal richtig? Und ich glaube, das ist eine falsche Frage, sondern wir streben immer noch zu Besserem. Wir können immer noch intersektionaler werden, wir können immer noch aufmerksamer sein, vorsichtiger sein, sensibler werden, dazulernen.
Absolut. Und deswegen denke ich, dass das Wichtigste ist zu begreifen, dass jedwede Mehrheit sich ausschließlich aus Minderheiten zusammensetzt. Du kannst keine Mehrheit ohne Minderheiten bilden. Ja. Und wenn du glaubst, du bist in einer gewissen Gesellschaft, wo alles so homogen wirkt, cis-normativ, weiße, in einem weißen Patriarchat, wenn du dahinter schaust und du sagst, okay, ja, aber diese hier ist eigentlich closet homosexual. Und diese Frau da, sie ist eigentlich behindert und zusätzlich verhindert. Und diese hier aufgrund seines Glaubens und so. Und dann fängst du an, das alles aufzubrechen, aufzuteilen und du merkst, wir sind lauter Minderheiten. Ne? Und das ist für mich ein Ausgangspunkt. Mhm. Da betone ich immer wieder in meinen Vorträgen und so weiter und so fort, dass es zum einen damit zu tun hat, zu fragen, okay, Bestandsaufnahme, was bin ich eigentlich? Nicht nur nach außen hin, aber was bin ich? Was steckt in mir? Was für Neigungen, was für Wünsche habe ich? Mhm. Und dann zu fragen, und sollten diese andere Person auch keine Neigungen, keine Wünsche haben dürfen? Was habe ich davon, wenn ich ihm oder ihr sage, nee, darfst du nicht, das ist für mich reserviert? Habe ich wirklich dann einen sozialen Frieden? Ja. Nein, ich müsste so viel Aufwand bringen, um das System aufrecht zu erhalten, dass eigentlich, wenn ich privilegierter bin, habe ich von diesen Privilegien nicht allzu viel.
Ja. Ne?
Und zum einen. Und zum anderen, überhaupt sich in die Lage anderer Personen versetzen zu können. Und das geht auch, ja, was wir machen. Ne? Auch Antirassismus-Training. So, ich sage immer, Leute, Antirassismus-Training ist nicht Wellness. Ne? Nee, it's not Wellness, aber es ist wohltuend.
Mhm.
Es ist schlussendlich wohltuend.
Ja.
Und um die Frage auch mit dabei zu beantworten, sage ich auch, in meinem Programm, in meinem Kabarettprogramm habe ich eine Stelle, da stelle ich eine Frage, da sage ich, okay Leute, was ist der Unterschied zwischen einem Neonazi und einem Gutmenschen? Die gucken sich an, soweit ich das im Dunkeln das sehen kann, und keiner weiß, und dann sage ich, ja, der Neonazi, der weiß schon, dass er ein Rassist ist. Und dann sind die, oh, beleidigt, was hast du gegen Gutmenschen in diesem Das und so. Wobei der Begriff Gutmensch natürlich auch von Populisten geprägt wird. Ich sage, gute Menschen brauchen wir immer. Jegliche Couleur brauchen wir gute Menschen. Allies, Alliierte, yeah, die mit uns kämpfen. Aber gute Menschen, wenn ich das sage, meine ich auch, ne? So, man muss sich so vorstellen wie in meiner Situation. Wenn Leute mich sehen, sehen die mich wirklich in vollen Umfang meiner Fähigkeiten, meiner Neigungen, meiner Wünsche und so weiter und so fort? Oder wird ein Bild projiziert? Ne? Wenn die mich sehen, ne? Wollen die mich aus der triefnassen Schwimmweste befreien? Wollen die mich an den Arm nehmen und mich behutsam an die okzidentale Kultur heranführen, wie man mit Gabel und Messer isst? Na, vielleicht nicht gleich mit dem Messer, es könnte gefährlich werden, aber mit Gabel. Und dann frage ich irgendwann mal, ja, wann muss ich dann den Löffel abgeben? Ist das ein Leben? Ist das ein Leben von irgendwelchen Gutmenschen, sozusagen ernährt zu werden und so? Und es ist oft so, wenn man nach Rassismus sucht, hat man immer im Kopf, okay, ja, die Neonazis und diese Skinheads und so. Und man merkt nicht, dass manchmal, dass es viel subtiler ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Was wir im Alltag an Mikroaggressionen über uns ergehen lassen müssen.
Und das, also ich finde, was mich manchmal erstaunt, ist, dass Menschen es schaffen, eine Diskriminierungsform zu verstehen, weil sie selber negativ davon betroffen sind. Ja? Und dann aber nicht den Transfer schaffen, zu verstehen, dass sie in einer anderen Diskriminierungsform selber privilegiert sein können.
Das
macht mich
das
wahnsinnig.
Ich liebe das. Trans und fair übrigens. Beide liebe. aber das ist in der Tat, das Thema TERFs, also die Trans-Exclusionary Radical Feminists, na, die halten sich für Feministen und so, aber die wollen mit Transfrauen nichts zu tun haben. J.K. Rowling, in diesem Sommer habe ich mich bekanntlich mehrmals mit J.K. Rowling befasst, Kulturzeit im Fernsehen und auch in der Taz. Man sieht es aber auch innerhalb zum Beispiel der schwarzen Community, ne? dass man heutzutage sagen muss, und trans Black Lives Matter, Black Trans Lives Matter, dass man das sagen muss, und zwar an die schwarze Community gerichtet, wohlbemerkt, ist sehr problematisch. Es zeigt, dass wir vielleicht, wie du sagtest, sagt, okay, ja, ich will meine Rechte hier, aber hey, du bist mir ein bisschen zu bunt. Ne? Warum soll ich dich mitziehen? Ne?
Ja, also ich denke halt, dass es so wichtig ist zu verstehen, dass wir irgendwie, also wenn ich Rassismus verstanden habe, weil ich es erlebe oder ne, dann eigentlich finde ich, ist der jetzt will ich wieder Transfer sagen, aber jetzt muss ich jetzt mal lachen. Es ist eigentlich, finde ich, erstmal theoretisch zum Beispiel nicht so schwer zu verstehen, dass es auch noch andere Diskriminierungsformen gibt, die auch funktionieren. Aber ich merke und ich erlebe immer wieder, dass das total schwer ist. Also dass zum Beispiel schwarzen Cis-Männern manchmal, nicht immer, aber manchmal schwer fällt zu verstehen, dass sie gleichzeitig aber vom Patriarchat profitieren.
Absolut. Ja?
Und ich wundere mich manchmal, warum das so schwer ist. Also das, was ich verstehen kann, ich selbst als Cis-Frau, heterosexuelle Cis-Frau, bin mir, also ich verstehe, dass ich ganz viele Sachen nicht weiß. Ich verstehe, dass ich ganz viele Sachen nicht sehe und nicht wahrnehme, dass das ein konstanter Lernprozess von mir ist. Auch meine Aufgabe und meine Verantwortung, mich damit auseinanderzusetzen. Aber das verstehe ich, dass wir Fehler machen und so weiter. Was ich nicht verstehen kann, ist das Konzept dahinter nicht zu verstehen. Weißt du, wenn man eine Sache verstanden hat, warum man nicht versteht, dass man in anderen Kontexten privilegiert ist. Das ist eigentlich logisch, aber daran hadere ich manchmal, um auch nochmal auf diese Frage einzugehen.
Ja, richtig. Also Aufklärung. Wenn du meinst, das reicht, dann reicht es nach wie vor nicht. Ich meine, in den zum Beispiel 69 Stonewall. Ne? Erst 10 Jahre später, als ich dann in San Francisco war, am anderen Ende, am anderen Ufer des Landes, habe ich überhaupt erfahren, wer Marsha P. Johnson war. Und das war bei meinem ersten das war im Rahmen einer Pride Parade damals. Ich war 17 auf die 18 gehend und so, und da habe ich überhaupt erfahren. Ich fragte mich, warum dauert es so lange? Warum musste 1 Jahr sind vorbei sein, bis ich überhaupt erfuhr, wer diese Person war? Und weil, wie gesagt, die Gesellschaft kollektiv betrachtet nicht so sehr daran interessiert war, dass eine schwarze Transfrau sozusagen an der Spitze eine Bewegung ist. Ne? Und die haben dafür gesorgt, durch Verdrängen und auch Verharmlosen und so weiter und so fort, sie an den Rand zu drücken. Auch Hollywood, auch in diesem Film von Emmerich, ne, von dem Disaster Director, war eine Katastrophe über Stonewall, ne, weil da erschien sie quasi als Pausenclown der Geschichte. Und in der schwarzen Community war, als ich aufwuchs, waren Homo und Transphobien sehr, sehr ausgeprägt. Ja. Also wirklich. Deswegen sagte ich, du fällst aus dem Rahmen. Okay, ich kam persönlich damit klar. Aber dann, du hast mehr Platz, aber du hast auch mehr Platzwunden. Ne? Und es war nicht ein Gefühl, ein Schamgefühl. Nicht, dass wir in eine Sackgasse landen. Also nicht ein Schamgefühl, das mich begleitet. Es war einfach ein Schutzbedürfnis, dass ich das noch lange nicht nach außen getragen habe, dass ich das möglichst verheimlicht habe. Weil in der schwarzen Community galt es, also wenn du nicht cis-normativ warst, na, dann bist du ein Schwächling. Und es hatte auch mit der Sklaverei zu tun, weil schwarze Männer würden häufig vergewaltigt oder kastriert etc. Oder beides von ihren Sklavenbesitzern und missbraucht. Und die Homosexualität war eine zusätzliche Erniedrigung. Es war nicht mit Freiheit verbunden, sondern eher mit Sklaverei. Und so, warum willst du dann so sein? Ne? Du bist nicht normal. Und wie du sagst, die machen weiter mit diesen engstirnigen Ansichten, machen die weiter in der Community. Auch in Hip-Hop und so, in den 80er Jahren oder auch in Reggae-Musik.
Heute,
so.
Oder?
An und für sich, ja.
Es gab auf Netflix diese Doku, und ich überlege gerade die ganze Zeit, wie sie heißt. Hier ist Tupac aus dem Schnitt. Die Doku heißt Disclosure, Hollywoods Bild von Transgender. Und da ging es um, wie Transmenschen in Filmen dargestellt werden. Mhm. Und da sind auch viele Filme werden da vorgestellt, die ich auch kannte. Ja. Und wo ich so erschrocken darüber war, dass ich das nicht wahrgenommen habe durch das Schauen.
Genau.
Und deswegen auch nochmal das Thema, wie sehr wir geprägt werden von diesen Tropes oder von Medien, von Filmen. Und mir auch nicht bewusst war, erst durch diesen Film und diese, also als ich das alles so geballt gesehen habe, diese verschiedenen Filme, auch nochmal zu sehen, wie oft auch Transmenschen in Filmen erniedrigt werden, verletzt werden und umgebracht werden.
Richtig, ja,
also das,
richtig.
Meine Frage wäre nämlich, wie siehst du das heute? Also wie, was wäre deine Forderung an schwarze Community heute? Und vor allen Dingen an Cis-Menschen, an wie mich. ja.
Zuerst einmal uns in unserem Facettenreichtum wahrzunehmen. Na? So Transgender ist schlussendlich keine Berufsbezeichnung. Nicht wahr? So, was bist du? Ich bin trans. Ah, okay, ja. Das, wir sind sehr facettenreich unterwegs. Und auch zu begreifen, dass viele denken: Okay, aber was wollen die? Eigentlich wollen wir keine Sonderrechte, sondern Rechte. Ja. Respekt.
Ja.
Na? Wir wollen es eigentlich nicht immer thematisieren müssen. Okay. Müssen es aber tun, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Nicht wahr? Und du hast total recht. Ich meine, ich weiß noch, in den 70er Jahren, da fing es an, so in Filmen und in Fernsehserien und so Schwarze so allmählich ernster zu nehmen. Na? Und nicht nur als Diener und so, sondern auch als Tour und Macher. Es ist manchmal nach hinten losgegangen, aber es war schon da, auch vor Black Exploitation übrigens. Ne? Aber das war noch lange nicht alles. In den 80er Jahren, bis in die 80er, 90er Jahre hinein und so, man dachte, okay, jetzt mit Musikvideos im Fernsehen und ja, ich weiß noch, mit Live Aid und so in den 80er Jahren und auch mit überhaupt mit der Sorge um AIDS etc., dass man vielleicht einen sensibilisierten Umgang mit Gay und Queer People entwickeln würde, kollektiv. Aber du siehst in Serien aus den 80er und auch 90er Jahren böse Witze auf Kosten von queer Menschen. Ich denke, wie konnte das sein? Ja. Und man dachte, we were so cool. Nein, wir waren so offen, von wegen. Es war wirklich, so was du gesagt hast, ist total richtig. Nie satt werden. Ne? Ja. Nie glauben, okay, jetzt haben wir den Zustand erreicht. Utopie, wir können alle nach Hause gehen. Na. Nein, man muss immer das Bewusstsein erweitern. Diversity ist eine Sache, die auch sehr dynamisch ist, auch was die Wahrnehmung betrifft. Ja. Und wenn wir, ich sage mal so, Diversity, wie gesagt, ist nicht einfach, sondern mehrfach schön. Es ist mehr als ein gutes Siegel, es ist auch ein gutes Seel. Also es ist ein gutes Seel. Es ist mehr als irgendeine Vignette zum Ankleben, sondern eine Vision zum Anstreben.
Genau.
Und es muss ständig praktiziert werden.
Ja.
Also weißt du, es ist diese altruistischen Prinzipien, Gleichheit, Toleranz, Aufgeschlossenheit, Solidarität, sehr wichtig, heutzutage nicht minder wichtig, Solidarität. Diese altruistischen Prinzipien müssen alltäglich in die Praxis umgesetzt werden. Und wir können nie glauben, dass jetzt alles erreicht wurde und dass das Thema Diversity jetzt zu den Akten gehen kann.
Niemals. Ich habe zum Beispiel eine Aversion gegen diese Begriffe eigentlich Diversity langsam. Und das liegt aber daran, wie er benutzt wird. Also ich wäre total bei dir, wenn das ein Verb wäre. Und wenn auch das Gleiche mit Intersektionalität, einfach um klarzumachen, das ist ein Prozess und es ist ein Auftrag und ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Wie es oft verhandelt wird, ist, was ich so erlebe, ist, dass zum Beispiel Diversity etwas ist, das haben wir mal oder wir haben es nicht. Oder auch so, okay, jetzt müssen wir uns mal mit Diversity beschäftigen. Und dann, ja, oder auch nicht. Ja, und das finde ich super problematisch.
Es ist, ich meine, wie gesagt, es dürfte keine Modeerscheinung
genau.
sein. Es ist auch mehr als ein Moment. Na? Es ist ein Momentum, ja, in dem Sinne, dass es sich ständig bewegen, entfalten muss. Ne?
Und es hat auch mit, also zu tun, wenn eine Person mich als Diversity wahrnimmt und mich als Add-on quasi, dann stellt das auch meine Menschlichkeit in Frage. Dann bin ich mal Thema und mal nicht. Also, weißt du, wenn wir zum Beispiel im Kontext Schule denken und die sagen, oder in einem anderen Institution und Menschen sagen, ja, wir müssen uns jetzt mit Diversity beschäftigen. Wir hatten jetzt letztens zum Beispiel eine Anfrage von einer großen Firma und die wollten uns anfragen zum Thema Rassismus. Mhm. Und dann hatten wir schon die Vorbereitung getroffen und dann kam die Mail, naja, wir haben uns jetzt überlegt, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit Sexismus. Das ist wichtiger. Und dann denke ich, habe sofort gedacht, was ist mit den schwarzen Frauen? Also mir ist klar, es gibt manchmal Ressourcen für bestimmte Töpfe in bestimmten Momenten. Aber eigentlich ist es ja immer alles intersektional. Also du kannst nicht irgendwie
Ja, und das ist auch diese Vermutung an Diversity, das sei nur was für Schwulen, für Emanzen und für Asylbewerber oder so. Ne?
Ja, genau. Es ist nur für die anderen.
Es geht auch um die Interessen zum Beispiel von weißen Männern auch. Ne? Die am Tisch sitzen. Ne? Aber diese Tendenz, das, wie gesagt, als etwas Bedenkliches zu betrachten, also alles und Multikulti, und haben wir nicht genug davon, haben wir nicht andere Sorgen jetzt, etc., genau. etc. Diversity, auch aus Nomen, ist nicht Teil des Problems, es ist die Lösung. Und ich kenne das auch, wie gesagt, es gibt Unternehmen, mit denen ich wunderbar also zusammenarbeiten und sehe, dass die in puncto Vielfalt wirklich voranbringen.
Auf jeden Fall.
Deutsche Bahn, ja. etc., etc. Die merken, es geht nicht nur um die Optik, sondern wirklich ja. um das Optimieren. Das ja. ist eine Sache. Aber es gibt andere Unternehmen oder Institutionen, die Anfragen haben, und du merkst, die wollen eine Keynote-Rednerin haben, aber es sollte vielleicht Diversity Light sein.
Ja, genau.
Es gab ein Unternehmen, also aus Diskretionsgründen werde ich das Unternehmen hier nicht nennen, aber es hat mich sehr erstaunt, zumal eigentlich der Diversity Manager ein schwuler Mann ist. Aber das Unternehmen wollte etwas über Diversity, sogar über Intersektionalität haben, aber die Idee, eine schwarze Transfrau zu haben, um das zu vermitteln, er sagte, man meinte, es wäre für die Belegschaft vielleicht auf einmal ein zu viel. Können wir sie vielleicht später einbringen, wenn die darauf sensibilisiert sind? Und ich habe gesagt, ich mache Diversity Light nicht, ich rede immer Tacheles. Dabei komme ich nicht nur mit der Moralkeule. Nein, ich möchte die Leute da abholen, wo die sind. Aber ich nehme die mit auf die Reise mit mir. Ich sage nicht, okay, das ist hier nur die Wellnessreise oder so. Nein, die müssen alles erreichen wollen oder gar nichts. Wenn die schon mit diesen Grenzen, mit diesen Einschränkungen anfangen.
Und was ist das auch für eine Aussage? Also du als Mensch bist zu viel. Also das kann man noch nicht zumuten. Das ist unfassbar.
Die lieben meine Texte. Die haben mich kontaktiert. Die sagen, wir lieben, was sie schreiben da und wie sie das rüberbringen. Und haben übrigens ausdrücklich gesagt, die wollen auch etwas Kabarettistisches dabei auch. Du musst auch begreifen, dass es gibt viele Menschen in diesen Positionen und Diversity Manager Positionen, die deshalb gewählt würde, deshalb diese Position haben, weil man meint, da können die nicht so viel anrichten. Es ist Window Dressing. Ne? Nach außen hin haben wir eine Beauftragte im Unternehmen, es geht uns gut. Ne?
Ja.
Diversity, Gütesiegel. Anstatt zu sagen, ja, es ist ein gutes Ziel, ein gutes Siegel. Und die besten Diversity Manager, die ich kenne, sind Frauen und auch Männer mit Befugnissen.
Nicht sagen, ja, ich glaube, du bist großartig und das reicht. Und nicht welche, die sagen, hey, du bist großartig, aber ich weiß nicht, ob die Belegschaft damit zurechtkommt.
Ja, genau,
dann
das
ruf
geht gar
mich nicht an.
Ja, genau.
Sage ich.
Ja,
ne?
Just keep moving.
Und auch wenn ich eine Domina spiele, an der Weide, ich sage, ruf mich nicht an. Ne? Ich brauche das nicht. Ich brauche Leute, die ernsthaft sagen wollen, wir wollen mehr dazu lernen.
Ja. Ne? Du hast erzählt, du möchtest gerne was vortragen. Einen deiner Texte.
Ja, es geht darum, die Sprache der Diversity ist in der Tat nicht statisch, sondern dynamisch. Ne? Sie entwickelt sich laufend weiter bei der Instandsetzung, bei der Umsetzung, auch bei der Auseinandersetzung. Und bereichert wird sie wohl durch die Inklusion bislang vernachlässigter Stimmen. Aber die Frage ist, was ist die richtige Ansprache? Ne? Und ich sage immer wieder, kommt es auf den Ton an. Ich bin Kabarettistin, auch Komponistin, ich schreibe Musik. Und man muss schon den richtigen Ton treffen. Und manchmal ist das die Herausforderung oder auch die Sie-Ausforderung. Ne? Emphatisch, sympathisch, zu diplomatisch, direkt, suspekt, politisch korrekt. Was man sagt, sagt man es verkehrt. Frau wohl auch und sie wird belehrt. Gender Mainstreaming oder Gentleman-Splaining. Die Herrenseele oder die Ziele der Herren. Fake ist fake, Fakt ist Fakt. Die Sprache ist so ein Kraftakt. Muskelspiele, Majuskelspiele, außen vor, binnen, E, Sternchen, for Identity, LGBTQIA+, was redest du denn für einen Stuss? Du gehörst zu welcher Gruppe in dieser ellenlangen Buchstabensuppe? Die Sprache aus Rache gab's immer. Kennt man noch das Fremdenzimmer? Wo kommst du her? Erzähl doch mehr und sieht's mich, wenn du mich ansprichst, es sei denn, dass du ein Tabu brichst. Bist du mir treu wie ein Trojaner? Fein. Und können Veganer auch Stakeholder sein?
Dankeschön. Ja, ich liebe deinen Wortwitz, wie ich anfangs schon gesagt habe und wie du mit Worten spielst und ja, so triffst. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal ins Kabarett, wenn wir wieder dürfen, ins Kabarett kommen kann und dich sehen kann, live auf der Bühne. Das wäre total mir eine große Ehre. Wir haben noch eine weitere Sprachnachricht und das leitet auch schon meine letzte Frage ein.
Mhm.
Und ich spiele dir die mal ab.
Mhm. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und euch geht's gut. Meine Frage ist, woher zieht ihr die Energie, an den Fronten zu kämpfen und immer wieder diese ermüdenden Gespräche mit weißen Menschen zu führen? Seit diesem Jahr haben sehr viele Schwarze in meinem Alter, also so zwischen 20 und 30, habe ich das Gefühl, angefangen, sich aktivistischer einzubringen. Und ich wirklich bewundere jeden, der ansatzweise versucht, solche Gespräche zu führen. Und dann mir vorzustellen, dass das euer Beruf ist, ist für mich unvorstellbar. Ich merke für mich, ich bin wahrscheinlich auch im Heilungsprozess noch nicht so weit, ich könnte das gar nicht. Ich muss es zum Glück auch nicht, aber umso mehr interessiert mich dadurch halt, woher ihr einfach diese Energie zieht und dass ihr dann nicht sagt, ich möchte mich engagieren, aber meine Arbeit sieht eher so aus, dass ich zum Beispiel Safe Spaces errichte, dass ich Kitas errichte, dass ich direkt immer mit schwarzen Menschen arbeite und nicht mich den Weißen aussetze sozusagen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine.
Also, I'll go first. Und dann du. Okay, also ich kriege diese Frage ziemlich oft gestellt und sind so verschiedene Antworten. Einmal finde ich, macht es für mich tatsächlich einen Unterschied, ob ich im Privaten Dinge verhandeln muss, Weißt du, wenn ich gerade mein Kind von der Schule abhole, wenn ich irgendwie mit ihm auf im Theater bin, wenn wir spazieren gehen, wenn es meine Verwandte sind, Freundinnen, oder ob ich es ein Space ist, in den ich mich bewusst reinbegebe, wo ich weiß, jetzt ist der Moment, ein Raum, den ich eröffne, wo ich Menschen einlade, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Ich finde, das macht erstmal einen großen Unterschied und wo ich auch finanziell dafür renummeriert werde, wo ich dafür Geld bekomme und weiß, es ist Arbeit. Ein zweiter Faktor, der mir total hilft, ist, dass ich immer zu zweit inzwischen arbeite und mit Steven bin und weiß, wir können danach irgendwie Frust ablassen, lachen, wir können gegenseitig auf uns achten.
Einander Trost spenden auch.
Genau, Trost spenden.
Das ist sehr gut.
Absolut, Trost spenden. Oder auch wenn wir triggernde Momente im Raum haben, irgendwie aufeinander aufpassen. Mhm. So. Und ich merke gleichzeitig aber auch, also vielleicht ist das auch so, mal schließt das den Kreis zum Anfang unseres Gespräches, diese Melancholie, die ich momentan spüre, die spüre ich immer am Ende des Jahres. Und das hat was mit dieser Arbeit zu tun, weil ich schon das Gefühl habe, dass es eine Arbeit ist, die mich sehr auch viel kostet. Also die hat bei allen Schutzmaßnahmen und so weiter schon einen sehr hohen Preis, merke ich, für meinen Körper, für meinen Geist. Und ich merke, dass ich gegen Ende des Jahres oft, I'm just so drained. Mhm. Also das ist schon auch eine Realität. Mhm. So würde ich das beantworten. Und Kraft schöpfen tue ich in Gesprächen wie jetzt, Gesprächen mit meinen Schwestern.
Danke.
Kraft für tanken durch die ebenfalls. Liebe um mich herum. So, die Menschen, die ich liebe, Kraft schöpfe ich durch die Kinder und eben auch viele, die schwarzen Menschen, die ich kenne, die einfach alle immer so krass sind und weiterkämpfen und gehen und trotz riesiger Barrieren. So würde ich das beantworten. Wie ist das bei dir?
Ja, bei mir ist es eine Berufung. Ne? Wie gesagt, Aktivisten zu sein, fängt man nicht so an, also mit dem Wunsch, es ergibt sich. Ne? Und ich zähle zu den Menschen, die es nicht lassen können. Ne? Natürlich habe ich auch eine Art so Triage, ne? Wo ich mich so richtig einschalte. Ne? Ist das zu niederschwellig? Ist das überhaupt auf dem Radar? Kann ich das vergessen? Oder ist das eher etwas, wo ich sage, okay, später komme ich darauf zurück. Yeah. Oder muss ich das jetzt machen? Muss ich mich jetzt umdrehen und jemanden die Leviten lesen? Ne? Und die Frage ist immer, ja, wie liest du einem geistigen Analphabeten die Leviten? Ne? Ich kann Leute auch auf Latein richtig so die Leviten lesen, aber ob die das begreifen und so. Und manchmal habe ich das Gefühl, in der Tat Perlen vor die Säue zu werfen. Aber diese Tat des Aufstandes, des Widerstandes ist trotzdem wichtig. Ne?
Ja.
Ich verstehe, was du meinst mit der Unterscheidung zwischen Arbeit und dann Freizeit. Ne?
Das ist natürlich nicht immer möglich.
Ja, also, absolut. Ich meine, wir stehen irgendwo an der Kasse
und
wir denken, okay, wir sind privat da und dann plötzlich werden wir gefragt.
Ja.
Und das müssen wir uns einschalten und das auch für Ume, nicht wahr? Und andere Leute, die hinter uns in der Schlange, können vielleicht nicht verstehen, warum wir uns aufregen, wenn es um die Ansprache ginge, warum auch wir ein Anrecht darauf hätten, freundlich oder zumindest höflich angesprochen zu werden. Und das ist, was ich übrigens sage zu den Menschen, die zu unseren Allies zählen wollten. Es kommt nicht nur darauf an, Rassismusbekämpfung kommt nicht nur darauf an, Stellung zum N-Wort zu beziehen oder zur Polizeigewalt oder was auch immer. Man muss mehr tun, als nur neue Hashtags ins Leben rufen. Irgendwann mal landen diese Hashtags auf dem Cyberfriedhof.
Ja.
Seid ihr für uns auch dann da, wenn es nicht mehr en vogue ist?
Ja.
Und da kommt es eher davon im Alltag. Wie gesagt, an der Kasse, wenn jemand aufgrund der Hautfarbe oder der Herkunft oder Sexualität schroff behandelt wird und einfach ein bisschen mehr Mitgefühl zeigen. Mhm. Das ist sehr wichtig, weil das entlastet uns auch ein Stück weit. Wir sind überlastet. Mhm. Wirklich, es ist sehr, sehr anstrengend. Auch wenn es für uns eine Art Passion ist, Leidenschaft. Aber die erste Hälfte des Wortes Leidenschaft setzt sich buchstäblich aus Leiden zusammen. Es ist nicht leicht. Wir müssen immer wieder auftanken müssen. Genau. Seelisch, überhaupt geistig, wieder frisch neu zu sein. Und am schwierigsten ist es manchmal mit, wie gesagt, mit den sogenannten Gutmenschen. Na, ich kann akzeptieren, dass es Neonazis gibt. Ich bin vor 2 Jahren fuhr ich nach Chemnitz, um welche zu interviewen. Ich hatte keine Angst vor diesen Monstern, vor diesen rückständigen Idioten. Das war zur Zeit dieser Ausschreitungen in Chemnitz mit den sogenannten Nipsters, also Nationalsozial-Hipsters, also identitäre Menschen und so. Nicht minder problematisch ist der Umgang, wie gesagt, mit den Menschen, die sagen, na, ich kann nicht rassistisch sein. Ich habe schwarze Freunde. Wir müssen da oft unheimlich viel Energie aufbringen.
Ja.
Ich
finde, ein Aspekt, der mir gerade noch einfällt, ist zu der Frage von Sprachnachricht, ist, was mich so antreibt oft, ist, wenn wir eingeladen werden in Institutionen, in Teams, wo schwarze Menschen sind, vereinzelt, die dort vielleicht jeden Tag irgendwie, die dort eigentlich im Theater zum Beispiel eigentlich Schauspielerinnen sein wollen und ihren Job machen, aber tagtäglich dieses Thema Rassismus zum Beispiel verhandeln müssen, vielleicht auch noch weitere. Und die dann, für die es dann empowernd und unterstützend ist, wenn wir in dieses Theater kommen und mit den weißen Menschen arbeiten. Und ich merke, das sind oft auch Jobs und Kontext, wo ich merke, dass, da habe ich das Gefühl, das hat so einen Purpose. Da kann ich den Raum, kann ich dafür sorgen aber meine Unterstützung liefern dafür, dass meine Geschwister, die als nächstes diesen Raum betreten, mehr Allies treffen und weniger Verletzungen, weniger Mikro- oder Makroaggressionen erleben. Und das ist ein total großer Motivator, merke ich.
In der Tat, das sehe ich auch. Wir haben unsere Fans und so und über Instagram und so schreiben die uns an und so und ja, mach weiter, Sister, na, und toll gemacht. Es rührt mich wirklich, weil ich merke, dass ich da auch eine Art Verantwortung habe.
Ja.
Dass ich das Handtuch dann doch nicht werfen kann, sondern mich ein bisschen abtüpfen müsste vielleicht. Na, vor der Denkmalpflege nenne ich das in meinem Alter, Denkmalpflege, abschminken. Aber ich sage mal so, ich frage auch, wenn wir das nicht machen würden, wer sollte das denn machen? Na, so ist es auch eine Art Verantwortung. Ich sage, okay, ich habe auch nicht darum gebeten, mehrfach und ständig diskriminiert zu werden. Aber das ist der Zustand. Was mache ich daraus? Ne? Mhm. Versuche ich mein Leben erträglicher zu machen und sagen, okay, ja, und die anderen, die müssen sehen, wie die zurechtkommen. Nein, wenn ich schon dabei bin, dann möchte ich auch, dass es anderen hilft, dass es anderen Beistand leistet, dass es anderen Hoffnung beschert. Und genauso wie du gesagt hast, das motiviert mich dann auch.
Ja.
Und dann ich vielleicht heule ich trotzdem, aber dann sage ich, okay, jetzt morgen ist wieder ein neuer Tag, morgen machen wir das. Und
schön zu wissen ist es ja, dass es so viele coole, tolle, aktivistische KollegInnen gibt.
Wie hat das mit Sternchen gesagt?
Ja, genau.
Ich habe es gesehen. Die hat das mit Sternchen gesagt.
Ja, die diesen Kampf, also ich sage immer, I am because they are. Das sage ich so oft. Ich sehe mich nie allein in diesem großen Kampf, sondern irgendwie sehe ich immer diese vielen, vielen Menschen, die vor mir gekämpft haben und auf deren Schultern ich quasi jetzt stehe oder deren Dankbarkeit, also ja, für die ich, deren Kämpfe ich so dankbar bin, dass sie sie geführt haben, weil ich sie nicht mehr führen muss. Und es ist wie so ein Staffellauf, weißt du?
Genau.
Gibt das immer weiter.
Und deswegen fing ich mit dieser Metapher an, Race Relations, weil es um ein Rennen, also ein Race, ein Rennen. Und dass wir das auch, dass es generationenübergreifend ist. Also ein Staffellauf mit generationenübergreifenden Aspekten, an das es immer wieder fortgesetzt werden muss. Das, was John Lewis und Martin Luther King gemacht haben, müsste immer wieder fortgesetzt werden.
Und
Marsha P. Johnson, selbstverständlich. Und das ist auch ein Grund, wenn ich nur abschließend erklären möchte, warum ich den Journalismus und die Kunst bevorzuge. Ich kenne viele, die versuchen, innerhalb des Systems was zu ändern. Und klar, das müsste auch gehen können. Ich kenne viele, zum Beispiel Rechtsanwälte, die sich für Civil Rights, die sich wirklich auf die Fahne geschrieben haben und dafür interessieren. Und das sind nicht die Rechtsanwälte, die ständig Rechnungen schreiben. Nein, die arbeiten 8 Tage die Woche und versuchen, Leute aus dem Todestrakt zu holen. Ja. Die versuchen, Leute in Positionen der Verantwortung zu bringen, etc., etc. Und wie gesagt, in meiner Kindheit, in den 60er Jahren, habe ich alles gesehen, wie die Leute sehr mühsam um diese Sachen gekämpft haben, mit sehr kleinen Schritten, immer nach und nach. Und im Laufe von 50, 60 Jahren haben wir einiges erreicht. Aber dann in der Politik, wo die Politik sagt, ja, es gibt diese Gesetze gegen Diskriminierung, ja, Civil Rights Act. 100 Jahre nach Beendigung der Sklaverei übrigens, erst gab es so Voting Rights Act. Alles so mühsam. Und dann kommt einer wie Donald Trump und mit ein paar Unterschriften wirft alles zurück. So, wir können uns nicht auf die Politik verlassen. Wir werden dann verlassen. Und wie gesagt, die großen Anstöße in Richtung Gerechtigkeit kommen nicht von Richtern und Henkern, wie denn auch. Die kommen von den Dichtern und Denkern und von den anderen da auf der Straße. Und da kann man mehr erreichen. Und es zeigt, dass wir ständig dabei sind, nicht nur um Neues dazu zu gewinnen, sondern überhaupt das zu behalten, was wir bekommen haben. Wenn wir sehen, wie schwierig es ist für manche Schwarze heutzutage in den USA wählen zu gehen, dann denke ich, das sind die 60er Jahre, 1900 oder meinetwegen 1860er Jahre, sind wir wirklich weitergekommen.
Ich denke halt persönlich, es braucht beides. Weißt du, also das ist so meine Position. Ich denke, es braucht beides. Es braucht Menschen, die außerhalb, sage ich jetzt mal, des Systems Dinge immer wieder in Frage stellen, die irgendwie auch radikale Perspektiven reinwerfen. Es braucht Menschen aus der Kunst. Also Kunst finde ich wahnsinnig wichtig, auch in aktivistischen Kontext und in Gesellschaftsbewegungen. Und ich glaube, es braucht aber auch die Menschen, die in den Systemen, die in sich in diese Systeme, in diese festgefahrenen, inflexiblen Systeme reinwagen und in diesen Systemen was machen. Also PolitikerInnen, AnwältInnen, LehrerInnen und ich, also wo es, dass es da Menschen gibt, die diese Systeme, also ich bin nicht dafür, dass wir diese Systeme aufgeben. Ich finde, habe große Hochachtung vor den Geschwistern, die in den Systemen versuchen, etwas zu bewegen und großen Respekt dafür. Und deswegen finde ich, also ich finde, unser Kampf muss auf so vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Unsere Kämpfe, ja, also kann und darf und soll auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Mhm. Und das würde ich so noch mit reinwerfen. So. Also, weißt du, genau.
Absolut. Stichwort Solidarität. Ich habe auch ein Lied namens Solidarität. Das ist quasi eine Kritik an die Ellenbogengesellschaft. Ich sage, wir brauchen mehr Empathie in dieser Gesellschaft und keine Ellenbogengesellschaft. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es klar, alleine schaffen wir das nicht. Ne? Du hast diese Idioten, diese Covid-Idioten, diese Reichsbürger mit Pommes und Käse, wie sie alle heißen, Querdenker auf der Straße, die in die andere Richtung gehen wollen. Wir wissen, wohin das geführt hat. Und ja, es ist auch anstrengend mit diesen Schutzmaßnahmen. Aber wenn wir uns nicht gegenseitig schützen, ne? gegen diese wirklich letale, tödliche Seuche. Corona hat Millionen von Menschen um die Welt auf dem Gewissen. Es ist von wegen Fake News. Es ist echt. Und wenn wir das nicht begreifen können, dann wie sollen wir andere Seuchen bekämpfen, die schon länger unterwegs sind? Rassismus. Ne? Seit Jahrhunderten in der modernen Zivilisation unterwegs bleibt wirklich ein Virus, eine Seuche.
Ja, daher, weil es ja eben ein Marathon ist und kein Sprint, meine Frage oder meine letzte Frage an dich, vorletzte Frage an dich, wie sorgst du für dich? Wie pflegst du deine Narben? Wo suchst du dir Heilung?
Oh, ich liebe diese Frage. Safe Spaces. Safe Spaces auf mentaler Ebene, Safe Spaces auch in der wirklichen Dimension und aber auch immer wieder wachsam zu sein, weil es gibt Situationen, da wähnte ich voreilig und irrtümlich, ich sei in einem Safe Space und habe ich so war vielleicht nicht so richtig habe ich wahrgenommen, dass es Leute da gibt, die vielleicht noch nicht so weit waren. Und dann, wenn du etwas hörst oder wenn du eine gewisse Begegnung in einem Safe Space hast, eine Begegnung, die nicht glücklich gelaufen ist, dann ist es umso verheerender, nicht wahr? Als da draußen auf der Straße, nicht wahr? So Safe Spaces zu identifizieren und dann auch sauber einzurichten und möglichst inklusiv, was andere Leute betrifft, die tolerant sind. Aber die Nicht-Toleranten müssen wirklich draußen vorbleiben. Mhm. Das ist auch exkludierend, aber aus einem guten Grunde. Ne? Mhm. Was ich tue, ich spiele gerne Schach, auch gegen den Rechner. Ich pflege mich. Ich liebe die Astrophysik. Ich denke es wirklich sehr über die schiere Relativität des Lebens. Wir sind eigentlich sehr, sehr klein. Mm. Sehr, sehr klein. Yeah. Wir sind vielleicht bedeutungslos im Sinne des Universums. Aber es obliegt uns, diesem Leben, diesem einem Leben hier und jetzt, eine Bedeutung, eine Signifikanz zu verleihen. Und ich denke, okay, es geht mir auch besser, wenn ich Gutes für andere Menschen tue. Und manchmal sage ich, wenn ich einen besonders schlechten Tag habe, dann denke ich, okay, ich muss versuchen, umso mehr etwas Gutes für andere zu tun. Mhm. So eines überhaupt als Ablenkung, aber dann auch zu begreifen, dass es vielleicht anderen nicht minder schlimm geht, nicht minder schlecht. Und wenn ich nicht aus dieser negativen Erfahrung lernen kann, dann wozu eigentlich? Mhm. Ne? Und aber ich habe ein ziemlich einsames Leben, muss ich sagen. Ich habe viele Fans, die mich auch mögen und fragen, wie es mir geht und die das auch meinen und die geben mir die Möglichkeit, auch eine Antwort dazu zu geben. Aber trotzdem ist es eine ziemlich einsame Existenz. Habe ich auch gewählt. Ne? Mhm. Als Transfrau und ich denke auch über den Sinn nach, warum es mir passiert und sage, was ich daraus für andere machen können. Ne? Und das irgendwie begrüßen, dass wenn es einem passieren sollte, dass es mir passiert, dass ich aufgrund meiner Lebenserfahrung, aufgrund meiner Ausdauer und auch meiner schieren Neugierde als Künstlerin, dass ich vielleicht imstande bin, mit diesen Widrigkeiten einigermaßen klar zu kommen. Mhm. Und es ist immer so eine einsame Frage, why me? Also, warum passiert es mir? Warum passiert es mir? Mhm. Es ist eine einsame Frage, eine Frage, die wir eigentlich alle stellen. Ne? Mhm. Und das zu begreifen und sagen, okay, gut, dann vielleicht kann ich anderen helfen. Vielleicht geht es mir, in der Tat geht es mir dann auch besser.
Ja. Wir sind am Ende schon angekommen. Aber ich habe noch eine Frage, die ich allen meinen Gästinnen stelle. Und die möchte ich auch dir stellen. Und zwar, denkst, wenn du jetzt an all die Menschen denkst, die diesen Podcast hören, mhm, und vor allen Dingen an die Schwestern, mhm, und vielleicht, hoffentlich sind dort auch andere schwarze Transschwestern vielleicht dabei. Was möchtest du ihnen zurufen? Menschen, die vielleicht noch jünger sind als du, die ihren Weg noch, deren Weg noch länger ist, die vielleicht noch an einem anderen Punkt sind in ihrer Auseinandersetzung. Was würdest du ihnen zuflüstern oder zurufen oder sagen?
Ja, ich kann nur sagen, Schwestern und Brüder, kann ich euch sagen, gerade in diesem Jahr von I Can't Breathe, bitte, bitte, bitte einen langen Atem haben. Es wirklich aushalten und nur dann kann man was ändern. Ne? Nur dann kann man sagen, okay, jetzt geht es weiter. Aushalten in dem Sinne, nicht akzeptieren, um Gottes Willen, aber aushalten in dem Sinne zu sagen, okay, ich kämpfe dafür. Man muss den Kampf aushalten können. Das meine ich. Ne?
Ja.
Nicht die Diskriminierung, nicht das Übel.
We shall overcome.
We shall overcome. Ich, und speziell Transfrauen und so, ja, wir haben es nicht leicht. Ich weiß, wie es ist, von einem buchstäblich bösen Onkel sexuell angegriffen zu werden in der Kindheit. Ich weiß, wie es ist, auch im Leben auf offener Straße überfallen zu werden. Es ist mir in Köln vor einigen Jahren passiert. Es ist mir gelungen, die vier halbstarken Jungs alle einzuholen. Ich musste es allerdings alleine machen. Niemand hat mir geholfen. Aber das hat mir, ja, das hat mir das Gefühl beschert, ich muss es jetzt umso mehr machen. Ich muss für mich selbst kämpfen. So, ich habe diese Jungs in eine Sackgasse getrieben und dann wurden die dann geholt. Ironisch, nicht wahr? Die wollen eine Transfrau überfallen und landen in einer Sackgasse. Und das hört sich wie ein schlechter Urologenwitz an, aber es ist so wahr, man muss einfach weiter kämpfen. Es ist sehr, sehr hart. Liebe Schwestern, ich weiß, wie das ist. Und man kann nicht so viel Mascara kaufen, wie man Tränen vergießt. Ne? Und man soll die Tränen, die man vergießt, niemals vergessen. Man soll niemals wissen, warum wir weinen. Gerade deswegen, weil wir so stark sind. Warum werden wir angegriffen? Gerade deswegen, weil wir so frei sind. Ne? Andere, die nicht frei, fühlen sich dadurch eingeschränkt, anstatt zu begrüßen, anstatt unsere, ja, wie soll ich das sagen, unseren Mut zu würdigen, was es bedeutet, als Transfrau auf die Straßen zu gehen, heutzutage, ob irgendwo in einem Dorf oder in einem Kiez in der Großstadt, was es da bedeutet, was wir uns aussetzen. Dafür braucht Frau viel Mut und das haben wir und das beweisen wir auch. So, wenn wir weinen, wenn wir Tränen vergießen, nicht vergessen, dass diese Tränen damit zu tun haben, dass wir eigentlich stark sind, dass wir wissen, was wir sind, wie wir leben wollen und dass andere, die schwach sind, die vielleicht nur in Gruppenstärke auftreten können, um uns zu überfallen, weil die das auch alleine nicht schaffen, das sind die Schwachen. Und hoffentlich ist das ein bisschen Trost. Es wird nicht leichter von alleine, aber wie gesagt, ich habe ein Lied namens Ich falle auf, aber nicht um. Na? Und wir sind die Tapferen und denke an Marsha, was sie alles durchgemacht hat, für uns und für alle eigentlich.
Liebe, wunderbare Michaela, ich bin sprachlos und aber unfassbar, unfassbar, unfassbar dankbar, dass du heute hier bist. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Trauma transgenerational ist, aber auch Heilung. Und ich glaube, dass ich bin sicher, dass deine Präsenz und deine Kraft, die so viel ausstrahlt, so weit ausstrahlt und deine Stärke ganz viele Menschen inspiriert und stärkt und heilt jeden Tag. Und ich bin unglaublich dankbar, dass du in diesen Raum zu Podcast gekommen bist, dass du mir die Ehre erwiesen hast, deine Geschichte und deine Worte mit mir zu teilen in diesem Space. Ich bin sehr berührt und sehr bewegt. Und hoffe auch für mich jeden Tag immer wieder neu, mich zu committen in diesem Kampf, so in diesen Kämpfen. Einerseits natürlich gegen Rassismus und Sexismus, aber auch als Ally alle anderen, in allen anderen Kontexten aufzutreten und an der Seite in Solidarität miteinander zu kämpfen.
Das ist so schön, was du sagst. Solidarität ist wichtig. Nicht Solidarität, sondern Solidarität. Und es ist nie zu spät, dich dazu zu gesellen. Wir sehen, wie viele weiße Menschen auf die Straßen gehen mit Black Lives Matter transparent. Und das ist auch gut so, wenn ihr das wirklich meinen, wenn es nicht nur ein Flashmob aus Langeweile ist. Und viele meinen das, weil die merken, was wir jahrelang gesagt haben, ne? No justice, no peace, dass es wurde früher immer so als Drohung, als etwas Bedrohliches aufgefasst. Aber die merken inzwischen, dass es eigentlich eine apodiktische Wahrheit ist, eine logische Wahrheit. Ohne Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben, kann es für niemanden einen Frieden geben. Ja. Und auch wenn man so später Ansicht ist und das begreift, ja, dann bitte, don't be ashamed, dann komm mit uns marschieren und uns im Alltag zu unterstützen. Es ist nicht so spät. Wie ich es in meinem Programm sage, wer spät kommt, hat einen besseren Orgasmus. Und so, es wird dir besser gehen und uns auch.
Und absolut. Und weißt du, solange wir nicht alle frei sind, ist diese Freiheit auch nichts wert. Und deswegen, we're gonna keep on fighting and
keep on keeping on.
Keep on keeping on. Ja, vielen, vielen Dank, dass du, wie gesagt, hier warst. Danke, dass ihr alle zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde in den Shownotes auch nochmal verlinken, wo ihr im Netz Michaela findet, auf Instagram, auf Webseiten und so weiter. Wie immer könnt ihr uns Fragen stellen und wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank für dich. Ganz viel Liebe für dich, Michaela. Durch die Scheibe hindurch.
Durch die Scheibe, genau.
Und vielen, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal hier bei TuPodcast.
TuPodcast. Der Podcast von Tupac Augette. Gespräche unter Schwestern.
Hier kommt das super duper große Dankeschön an den TuPodcast. Ich bin unfassbar dankbar, dass ihr mir geholfen habt, meine Sprache zu präzisieren, dass ihr mir geholfen habt, mich in euch wiederzuerkennen, dass ich einfach schwarze Stimmen höre. Ich bin die längste Zeit meines Lebens ohne gleich alte schwarze Menschen groß geworden. Meine Umgebung ist super weiß. Ich habe das Privileg, in einer schwarzen Familie groß geworden zu sein. Aber 3 Mann gegen meine komplette Umgebung ist halt trotzdem nichts. Und Dann gibt es auch noch das Gefälle von erste Generation Afrodeutsch zu zweiter Generation. Sprich, die Eltern können sich halt auch nicht mit einem identifizieren und haben ein ganz anderes Eigenbild, sodass sie jetzt auch nicht die Ansprechpartner in Sachen Rassismus sind, muss man ganz klar sagen. Also oft wird ja geschildert, dass hauptsächlich in weißen Familien das Problem aufkommt, dass man da nicht so geschult ist in dem Bereich, aber ich kann euch bezeugen, das ist in schwarzen Familien zum Teil auch nicht besser, weil da einfach dieser Identitätsclash kommt. Und ja, da habt ihr mir wirklich geholfen, weil ihr Menschen seid, mit denen kann ich mich schon mehr identifizieren, und habt mir auch einfach gezeigt, dass ich ganz normal über meine Wunden und Traumata sprechen kann. Und wenn ich es geschafft habe, darüber zu sprechen, ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke, dass ich einfach darüber sprechen kann, ohne in Tränen auszubrechen, dass ich darüber sprechen kann, ohne mich wie eine Zielscheibe zu fühlen. Und danke, bevor die Sprachnachricht noch länger wird, einfach Dankeschön.
So, und ich gehe jetzt shoppen. Und zwar in den Lieblings-Online-Shop meiner Familie, zu tabaloo.de. Tabaloo ist ein Online-Shop für Spielwaren und Bücher mit dem Schwerpunkt Vielfalt. Unter Vielfalt verstehen die Gründerinnen von Tabaloo, übrigens zwei schwarze Frauen, die Abbildung der Lebensrealitäten aller Kinder in ihrer Spielwelt. Sie möchten mit Tabaloo ihren KundInnen ermöglichen, Kindern ein Spielumfeld zu bieten, in der möglichst alle unterschiedlichen kulturellen Herkünfte, Religionen, Geschlechter, Körpernormen, Familienkonstellationen, Klassen, Sprachen und Erfahrungen eine Rolle spielen und als normal betrachtet werden. Insbesondere für Kinder mit Rassismuserfahrung ist es wichtig, sich in positiven Rollen repräsentiert zu sehen. Das Angebot richtet sich an Familien, deren Kinder bisher nicht genügend repräsentiert werden, jenen, die sich als Allies verstehen, und an Bildungseinrichtungen. Mit dem Rabattcode TUPOCA10 erhaltet ihr 10% auf euren nächsten Einkauf bis zum 24.12.2020. Ausgenommen sind dabei Bücher aufgrund der gesetzlichen Buchpreisbindung. Übrigens waren die beiden Gründerinnen von Tabaloo, Tabby und Ola Olu, schon bei TUPODCAST. Hört also gern auch einmal in diese Folge hinein.